Als sie sich kennenlernten, mein Onkel und der Kellner, war ich dabei. Ich war damals gerade so groß, dass ich die Nase auf den Tisch legen konnte. Meine Mutter war auch nicht viel älter. Etwas älter war sie wohl, aber wir waren beide noch so jung, dass wir uns ganz entsetzlich schämten, als der Onkel und der Kellner sich kennenlernten. Meine Mutter und ich waren nur als Statisten dabei. Und hinterher haben wir es bitter verwünscht, dass wir dabei waren, denn beinahe hätte es sogar eine Schlägerei gegeben. Dass mein Onkel einen Zungenfehler hatte, wäre beinahe der Anlass zu dieser Schlägerei geworden. Aber dass er einbeinig war, hat die Schlägerei dann schließlich doch verhindert. Wir saßen also, wir drei, mein Onkel, meine Mutter und ich, an einem sonnigen Sommertag nachmittags in einem großen, prächtigen, bunten Gartenlokal. Um uns herum saßen noch ungefähr 200 bis 300 andere Leute, die auch alle schwitzten. Es war so warm und so voll, dass die Kellner alle ganz beleidigte Gesichter hatten, als ob das alles nur stattfände aus Schikane. Endlich kam auch einer an unseren Tisch. Mein Onkel hatte, wie ich schon sagte, einen Zungenfehler. Nicht bedeutend, aber immerhin deutlich genug. Er konnte kein S sprechen, auch kein Z oder TZ. Er brachte das einfach nicht fertig. Immer wenn in einem Wort so ein harter S-Laut auftauchte, dann machte er ein feucht-wässriges H daraus. Und dabei schob er die Lippen weit vor, dass sein Mund entfernte Ähnlichkeit mit einem Hühnerpopo bekam. Der Kellner stand also an unserem Tisch und wedelte mit seinem Taschentuch die Kuchenkrümel unserer Vorgänger von der Decke. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass es nicht sein Taschentuch, sondern eine Art Serviette gewesen sein muss. Er wedelte also damit und fragte kurzatmig und nervös: »Bitte, Herr, Sie wünschen?« Mein Onkel, der keine alkoholarmen Getränke schätzte, sagte gewohnheitsmäßig: »Also, 2 Aschbach für den jungen Schelter und Brause oder was haben Sie sonst?« Der Kellner war sehr blass. Vielleicht war er überarbeitet. Und plötzlich merkte ich, dass mein Onkel unter seiner blanken, braunen Haut auch blass wurde. Nämlich, als der Kellner die Bestellung der Sicherheit wegen wiederholte. »Sehr wohl, 2 Aschbach, 1 Brause, bitte sehr.« Mein Onkel sah meine Mutter mit hochgezogenen Brauen an, als ob er etwas Dringendes von ihr wollte. Aber er wollte sich nur vergewissern, ob er noch auf dieser Welt sei. Dann sagte er mit einer Stimme, die an fernen Geschützdonner erinnerte:
Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Sie? Sie machen sich über mein Lispeln lustig, was?«
Der Kellner stand da und dann fing es an ihm zu zittern. Seine Hände zitterten, seine Augendeckel, seine Knie, vor allem aber zitterte seine Stimme. Sie zitterte vor Schmerz und Wut und Fassungslosigkeit, als er sich jetzt Mühe gab, auch etwas Geschützdonner-ähnlich zu antworten.
»Es ist tamlos von Sie, sich über mich zu amüsieren. Taktlos ist das, bitte sehr.«
Nun zitterte alles an ihm, seine Jackenzipfel, seine pomadeverklebten Haarsträhnen, seine Nasenflügel und seine sparsame Unterlippe. An meinem Onkel zitterte nichts. Ich sah ihn ganz genau an, absolut nichts. Innerlich stand er auf. Und das genügte auch vollkommen. Der Kellner fühlte dieses innerliche Aufstehen meines Onkels wie einen Angriff, und er wich 2 kurze, zittrige, unsichere Schritte zurück. Feindselig standen sie sich gegenüber. Beide mit einer zu kurzen Zunge, beide mit demselben Fehler. Aber jeder mit einem völlig anderen Schicksal. Klein, verbittert, verarbeitet, zerfahren, fahrig, farblos, verängstigt, unterdrückt, der Kellner. Höflich, geruchlos, ohne Gesicht, nummeriert, verwaschen und trotzdem leicht schmuddelig, ein kleiner Kellner. Und mein Onkel, breit, braun, brummend, basskehlig, laut, lachend, lebendig, reich, riesig, ruhig, sicher, satt, saftig, mein Onkel. Der kleine Kellner und mein großer Onkel, verschieden wie ein Karrengaul vom Zeppelin. Aber beide kurzzungig, der Kellner ausgestoßen, getreten von seinem Zungenschicksal, klein, ganz klein geworden. 1000-mal am Tag verspottet, bei jeder Bestellung, an jedem Tisch, bei jedem Bitte sehr, kleiner, immer kleiner geworden. Und mein Onkel mit einer zu kurzen Zunge, aber als hätte er sie nicht, mein Onkel selbst am lautesten lachend, wenn über ihn gelacht wurde, mein Onkel, einbeinig, aber Apoll in jedem Zentimeter Körper und in jedem Seelenatom. Autofahrer, Frauenfahrer, Herrenfahrer, Rennfahrer, mein Onkel. Kurzzungiger, sprühender, sprudelnder, spuckender Anbeter von Frauen und Cognac, mein Onkel. Mit viel zu kurzer Zunge, aber als hätte er sie nicht. So standen sie sich gegenüber. Mordbereit, todwund der eine, lachfertig, randvoll mit Gelächtereruption der andere. Ringsherum 600 bis 700 Augen und Ohren, Spazierläufer, Kaffeetrinker, Kuchenschlecker, die den Auftritt mehr genossen als Bier und Brause und Bienenstich. Ja, und mittendrin meine Mutter und ich, tief in die Wäsche verkrochen. Und unsere Leiden waren erst am Anfang.
Suchen Sie sofort den wirklich aggressiver Spatzi, quasi Lerngäste zu insultieren.
Mein Onkel sprach jetzt absichtlich so laut, dass den 600 bis 700 Ohren kein Wort entging. Der Asbach regte ihn in angenehmer Weise an. Er grinste vor Wonne über sein großes, gutmütiges, breites, braunes Gesicht. Helle, salzige Perlen kamen aus der Stirn und trudelten abwärts über die massiven Backenknochen. Aber der Kellner hielt alles an ihm für Bosheit, für Gemeinheit, für Beleidigung und Provokation. Er stand mit faltigen, hohlen, leise wehenden Wangen da und rührte sich nicht von der Stelle.
»Haben Sie Sand in den Gehörgängen? Suchen Sie den Besitzer, die besoffener Spaßvogel! Los! Oder haben Sie die Hose voll, die missgestaltete Zwerg?«
Da fasste der kleine Pygmäe, der kleine, slickzungige Kellner, sich ein großmütiges, gewaltiges, für uns alle und für ihn selbst überraschendes Herz. Er trat ganz nah an unseren Tisch, wedelte mit seinem Taschentuch über unsere Teller und knickte zu einer korrekten Kellnerverbeugung zusammen. Mit einer kleinen, männlichen und entschlossen leisen Stimme, mit überwältigender, zitternder Höflichkeit, sagte er:
»Bitte sehr.«
Und setzte sich klein, kühn und kaltblütig auf den vierten freien Stuhl an unserem Tisch. Kaltblütig natürlich nur markiert, denn er hatte auch nicht den Mut, meinen Onkel anzusehen. Er setzte sich nur so klein und sachlich hin, und ich glaube, dass höchstens ein Achtel seines Gesäßes den Stuhl berührte, wenn er überhaupt mehr als ein Achtel besaß vor lauter Bescheidenheit. Er saß, sah vor sich hin auf die kaffeeübertropfte grauweiße Decke, zog seine dicke Brieftasche hervor und legte sie immerhin einigermaßen männlich auf den Tisch. Eine halbe Sekunde riskierte er einen kurzen Aufblick, ob er wohl zu weit gegangen sei mit dem Aufbumsen der Tasche. Dann, als er sah, dass der Berg, mein Onkel, in seiner Trägheit verharrte, öffnete er die Tasche und nahm ein Stück pappartiges, zusammengekniffenes Papier heraus, dessen Falten das typische Gelb eines oft benutzten Stücks Papier aufwiesen. Er klappte es wichtig auseinander, verkniff sich jeden Ausdruck von Beleidigtsein oder Rechthaberei und legte sachlich seinen kurzen, abgenutzten Finger auf eine bestimmte Stelle des Stücks Papier. Dazu sagte er leise, eine Spur heiser und mit großen Atempausen:
»Bitte sehr, wenn Sie sehen wollen, stellen Sie höflich selbst fest, mein Pass in Paris gewesen, Barcelona, Osnabrück bisher, alles aus meinem Pass zu ersehen. Hier besondere Kennzeichen, Sprachfehler, Zeitgeburt, bitte sehr.«
Das Leben war zu rabenmütterlich mit ihm umgegangen, als dass er jetzt den Mut gehabt hätte, seinen Triumph auszukosten und meinen Onkel herausfordernd anzusehen. Nein, er sah still und klein vor sich auf seinen vorgestreckten Finger und den bewiesenen Geburtsfehler und wartete geduldig auf den Bass meines Onkels. Es dauerte lange, bis der kam. Und als er dann kam, war es so unerwartet, was er sagte, dass ich vor Schreck einen Schluck aufbekam. Mein Onkel ergriff plötzlich mit seinen klobigen, viereckigen Tatmenschenhänden die kleinen, flatterigen Pfoten des Kellners und sagte mit der vitalen, wütend kräftigen Gutmütigkeit und der tierhaft warmen Weichheit, die als primärer Wesenszug aller Riesen gilt:
»Armes kleines Luder, sind sie schon seit deiner Geburt hinter dir her und hetzen?«
Der Kellner schluckte. Dann nickte er, nickte 6, 7 Mal. Erlöst, geborgen. Sprechen konnte er nicht. Er begriff nichts. Verstand und Sprache waren erstickt von zwei dicken Tränen. Sehen konnte er auch nicht, denn die zwei dicken Tränen schoben sich vor seine Pupillen wie zwei undurchsichtige, alles versöhnende Vorhänge. Er begriff nichts, aber sein Herz empfing diese Welle des Mitgefühls wie eine Wüste, die 1000 Jahre auf einen Ozean gewartet hatte. Bis an sein Lebensende hätte er sich so überschwemmen lassen können. Aber meinem Onkel dauerte das alles schon zu lange. Er war Autofahrer, auch wenn er im Lokal saß. Er ließ seine Stimme wie eine Artilleriesalve über das Gartenlokal hinwegdröhnen und donnerte irgendeinen erschrockenen Kellner an. Sieh, Herr Ober, 8 Asbach, aber los, sage ich, was, nicht Ihr Revier, bringen sofort 8 Asbach, oder tun Sie das nicht, was? Der fremde Kellner sah eingeschüchtert und verblüfft auf meinen Onkel, dann auf seinen Kollegen. Er hätte ihm gern von den Augen abgesehen durch ein Zwinkern oder so, was das alles zu bedeuten hätte, aber der kleine Kellner konnte seinen Kollegen kaum erkennen. So weit weg war er von allem, was Kellner, Kuchenteller, Kaffeetasse und Kollege hieß. Weit, weit, weit weg davon. Dann standen 8 Asbach auf dem Tisch. 4 Gläser davon musste der fremde Kellner gleich wieder mitnehmen. Sie waren leer, ehe er einmal geatmet hatte. »Lassen Sie das noch einmal volllaufen«, befahl mein Onkel und wühlte in den Innentaschen seiner Jacke. Dann pfiff er eine Parabel durch die Luft und legte nun seinerseits eine dicke Brieftasche neben die seines neuen Freundes. Er fummelte endlich eine zerknitterte Karte heraus und legte seinen Mittelfinger, der die Maße eines Kinderarmes hatte, auf einen bestimmten Teil der Karte. Siehst du, dummes Häschen, hier steht Bein amputiert und Unterkieferschuss. Kriegsverletzung. Während er das sagte, zeigte er mit der anderen Hand auf die Narbe, die sich unterm Kinn versteckt hielt. »Die haben mir einfach ein Stück von der Zungenspitze abgeschossen. In Frankreich damals.« Der Kellner nickte. »Noch böse?« fragte mein Onkel. Der Kellner schüttelte schnell den Kopf hin und her, als wollte er etwas Unmögliches abwehren. Und nun schien es mit einem Mal, als ob er alle Tragik seines Schicksals damit abgeschüttelt hätte. Die beiden Tränen, die sich nun in den Hohlheiten seines Gesichts verliefen, nahmen alle Qual seines bisherigen verspotteten Daseins mit. Sein neuer Lebensabschnitt, den er an der Riesentatze meines Onkels betrat, begann mit einem kleinen, aufstoßenden Lacher, einem Gelächterchen, zage, scheu, aber von einem unverkennbaren Asbachgestank begleitet. Und mein Onkel, dieser Onkel, der sich auf einem Bein mit zerschossener Zunge und einem bärtigen, bassstimmigen Humor durch das Leben lachte, dieser mein Onkel war nun so unglaublich selig, dass er endlich lachen konnte. Er war schon bronzefarben angelaufen, dass ich fürchtete, er müsste jede Minute platzen. Und sein Lachen lachte los unbändig, explodierte, polterte, juchte, gonkte, gurgelte, lachte los, als ob er ein Riesensaurier wäre, dem diese Urweltlaute entrülpsten. Das erste kleine, neu probierte Menschlachen des Kellners, des neuen kleinen Kellnermenschen, war dagegen wie das schüttere Gehüstel eines erkälteten Ziegenbabys. Ich griff angstvoll nach der Hand meiner Mutter. Nicht, dass ich Angst vor meinem Onkel gehabt hätte, aber ich hatte doch eine tiefe, tierische Angstwitterung vor den 8 Asbachs, die in meinem Onkel brodelten. Ich rutschte tief von meinem Stuhl unter den Tisch. 700 Augen waren rund und riesig um uns herum. Oh, wie wir uns schämten, meine Mutter und ich. Der kleine Kellner, der unter dem heißen Alkoholatem meines Onkels ein neuer Mensch geworden war, schien den ersten Teil seines neuen Lebens gleich mit einer ganzen Ziegenmeckerlach-Epoche beginnen zu wollen. Er mähte, er bähte, gnuckte und knickerte wie eine ganze Lämmerherde auf einmal. Und als die beiden Männer nun doch noch 4 zusätzliche Asbachs über ihre kurzen Zungen schütteten, wurden aus den Lämmern, aus den rosigen, dünnstimmigen, zarten, schüchternen, kleinen Kellnerlämmern ganz gewaltige, hölzern meckernde, steinalte, weißbärtige, blechscheppernde, blödblökende Böcke. Neuerdings, nachdem er wie aufgezogen einige Minuten in seinem eigenen Gelächter untergegangen war, neuerdings bemühte er sich erfolgreich zwischen den Lachsalven, die wie ein blechernes Maschinengewehrfeuer aus seinem runden Mund perlten, kurze, schrille Schreie auszustoßen. Es gelang ihm, so viel Luft zwischen dem Gelächter einzusparen, dass er nun diese Schreie in die Luft wiehern konnte. »Sisyphus«, schrie er und patschte sich gegen die nasse Stirn. »Sisyphus«, er hielt sich mit beiden Händen an der Tischplatte fest und wieherte Schischifusch. Als er fast 2 Dutzend Mal gewiehert hatte, dieses Schischifusch aus voller Kehle gewiehert hatte, wurde meinem Onkel das Schischifuschen zu viel. Er zerknitterte dem unaufhörlich wiehernden Kellner mit einem einzigen Griff das gestärkte Hemd, schlug mit der anderen Faust auf den Tisch, dass 12 leere Gläser anfingen zu springen, und donnerte ihn an.
»Schluss! Schluss, sage ich jetzt! Was soll das mit diesem Blödsinn, Saudum und Hütifuß? Schluss jetzt, verstehst du?«
»Verzeihung, bitte sehr, verzeihen Sie, der Herr, wenn ich zu laut war, aber der Aschbach, Sie wissen ja selbst, wenn man nichts gegessen hat auf leeren Magen, bitte sehr, Herr Sisyphus, Sisyphus war nämlich mein Spitzname, ja, in der Schule schon, die ganze Klasse nannte mich so, die wissen wohl, Sisyphus, das war der Mann in der Hölle, die alte Sage, wissen Sie, der Mann mit dem Hades, der arme Sünder, der einen großen Felsen auf dem riesigen Berg hinaufschieben soll, musste, ja, das war der Sisyphus, wissen Sie wohl. In der Schule muss ich das immer sagen, immer dieses Sisyphus muss ich immer, und alles hat dann gepustet vor Lachen, könnte ich denken, werter Herr, alles hat dann gelacht, wissen Sie, Sinti meine ich doch, die zu kurze Zungenspitze besitze, so. So kam es, dass ich später überall Sisyphus geheißen wurde und gehänselt wurde, sehen Sie, und das... Verzeihen Sie, kam mir beim Aschbach nun so ins Gedächtnis, als ich so geschrien habe. Verzeihen Sie, bitte sehr, verzeihen Sie, wenn ich Sie belästigt haben sollte, bitte sehr. Er verstummte.
Dann sah er auf meinen Onkel. Jetzt war der es, der still am Tisch saß und vor sich auf die Tischdecke sah. Er wagte nicht, den Kellner anzusehen. Und die beiden dicken Tränen, die saßen nun in seinen Augen. Aber das sah keiner außer mir. Und ich sah es auch nur, weil ich so klein war, dass ich ihm von unten her ins Gesicht sehen konnte. Mein Onkel nahm seinen Stock. Wir standen auf, meine Mutter stützte meinen Onkel und wir gingen langsam auf die Straße zu. Keiner von uns dreien sah auf den Kellner. Meine Mutter und ich nicht, weil wir uns schämten, mein Onkel nicht, weil er die beiden Tränen in den Augen sitzen hatte. Und plötzlich tat mir der kleine Kellner leid. Er tat mir so unendlich leid, dass ich meinen Onkel an die Hand tippte, aufgeregt und leise sagte, »Ich glaube, jetzt weint er.« Mein Onkel blieb stehen. Er sah mich an und ich konnte die beiden dicken Tropfen in seinen Augen ganz deutlich erkennen. Noch einmal sagte ich, ohne genau zu verstehen, warum ich es eigentlich tat, »Oh, er weint. Guck mal, er weint.« Da ließ mein Onkel den Arm meiner Mutter los, humpelte schnell und schwer 2 Schritte zurück, riss seinen Krückstock wie ein Schwert hoch und stach damit in den Himmel und brüllte mit der ganzen großartigen Kraft seines gewaltigen Körpers und seiner Kehle, »Sisyphus! Sisyphus, hörst du? Auf Wiedersehen, alter Sisyphus! Bis nächsten Sonntag, dummes Luder! Wiedersehen, Sisyphus!« Und Sisyphus, der kleine, graue, arme Kellner, wachte aus seinem Tod auf, hob seine Serviette und fuhr damit auf und ab wie ein wild gewordener Fensterputzer. Er wischte die ganze graue Welt, alle Gartenlokale der Welt, alle Kellner und alle Zungenfehler der Welt mit seinem Winken endgültig und für immer weg aus seinem Leben. Und er schrie schrill und überglücklich zurück, wobei er sich auf die Zehen stellte und ohne sein Fensterputzen zu unterbrechen, »Ich verstehe, bitte sehr, am Sonntag, ja, wiedersehen, am Sonntag, bitte sehr!« Dann bogen wir um die Ecke. Mein Onkel griff wieder nach dem Arm meiner Mutter und sagte leise, »Ich weiß, es war sicher entsetzlich für euch. Aber was sollte ich anders tun, sagt selbst, so ein dummer Hase. Läuft nun sein ganzes Leben mit so einem garstigen Zungenfehler herum. Armes Luder das.